Also ich glaube ja fest, dass es Filme und Serien gibt, die einen dazu motivieren können, den Kleiderschrank voller Freude aufzureißen und rauszuhüpfen.
Raushüpft. Hast du dein Leben überwiegend im Kleiderschrank verbracht, oder?
Gott sei Dank nicht überwiegend, aber eine Zeit lang. Und es gab durchaus Sachen, die ich gesehen habe, die mich dazu gebracht haben, über mein Leben nachzudenken. Und damals gab es ja noch keinen internationalen Coming-out-Day, soweit ich weiß. Aber der steht jetzt nächsten Montag bevor. Und deshalb habe ich gedacht, vielleicht lass uns mal wieder über zwei Filme sprechen, die im weitesten Sinne dieses Thema auch behandeln.
Ah, da würde ich sagen, 80er Jahre englisches Kino.
Das klingt sehr verführerisch. Und ich hoffe für euch auch bei Mal gucken, das Filmdoppel.
Auch von mir ein herzliches Willkommen wieder bei Mal gucken, das Filmdoppel mit mir, Fabian Kurz, und
mit Ralf Döbele. Freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Und wie gesagt, wir wollen uns heute mit zwei britischen Filmen aus den 80er Jahren beschäftigen, die sich mit dem Thema Homosexualität beschäftigen, allerdings auch in sehr unterschiedlicher Art und Weise, was ich sehr spannend fand beim Anschauen. Und zumindest einer dieser Filme, Mein wunderbarer Waschsalon, mit dem liegst du mir eigentlich schon in den Ohren, seitdem wir uns kennen.
Weil es mich sehr wundert, dass du den noch nicht kennst.
Naja, ich bin nicht unfehlbar und hatte mit 340 Folgen Dallas zu tun.
Na gut, dann kann ich verstehen, dass da keine Zeit mehr für blieb. Aber ich habe diesen Film gesehen und war tatsächlich positiv überrascht damals, was ein junger Hans Zimmer als Komponist anrichten kann. Ja. Was Daniel Day-Lewis mit in seinen ersten Rollen in den 80ern als wunderbarer Schauspieler schon für Facetten zeigt und dachte dann, dass das auch wegen des Themas natürlich ein Film für dich ist und hoffentlich auch ein Film für euch, ihr Lieben.
Genau, ich habe mich wirklich sehr gefreut, diesen Film endlich sehen zu dürfen, aber natürlich haben wir für euch wie immer auch einen zweiten Film mitgebracht, und zwar Maurice von James Ivory. Auch natürlich ein Regisseur, den man kennt. Zum Beispiel hat er Was vom Tage übrig blieb gemacht, Wiedersehen in Howards End, oder er hat auch sehr prominentes Drehbuch zu Call Me By Your Name geschrieben.
Sehr richtig, dafür sogar den Oscar gewonnen. Der Herr ist auch betagt, ich glaube, der ist jetzt mittlerweile 90, aber er lebt noch.
Ja, er lebt noch. Überprüft es vielleicht lieber nochmal.
Nee, doch. Oder hast du es anders überprüft?
Nein, aber ich dachte, weißt du, wir bauen uns hier so ein Repertoire an klassischen Folgen auf. Vielleicht hört uns jemand in 5 Jahren. Man muss das immer alles nochmal überprüfen.
Ach so, also okay, Stand 2021, 4. Oktober, James Ivory lebt noch. Wuhu! Und er ist veralt, aber wir wünschen dem auch noch alles Gute. Und
unbedingt.
Möge er noch weiterleben.
Bitte versteht mich nicht falsch.
Gut, ich würd behaupten, Ralf, womit willst du anfangen?
Ach, lass uns mit Maurice anfangen, und das ist auch ein Film, den du mit an den Tisch gebracht hast.
Das stimmt. Der ruht bei mir Tatsache in einer kleinen James Ivory Box, die ich bei mir zu Hause habe. Und erstmal natürlich die Frage, worum geht's bei Maurice? Und es ist im Grunde sehr einfach. Wir haben den Protagonisten namens Maurice. Ein Student, der gerade in Cambridge studiert. Das Ganze spielt in der Zeit England, ich glaube edwardianisches England, also ja, so um die Jahrhundertwende vom 19. ins 20. Jahrhundert. Ja. Und Maurice entdeckt in diesem Studentenleben seine Homosexualität. Also er verliebt sich in seinen Kommilitonen Clive Durham, gespielt von Hugh Grant. Und hat mit diesem eine, ja, keine sexuelle Beziehung, also beide gestehen sich ihre Liebe, aber es bleibt überwiegend platonisch, weil Clive sich eben von diesem Leben von diesem homosexuellen Leben entsagt, weil natürlich die Gesellschaft in diesem England Homosexualität stand unter Strafe. Und es gibt Tatsache einen Kommilitonen, der sogar ins Zuchthaus gekommen ist von den beiden. Und dann folgen wir innerhalb dieses Films sozusagen Maurice Lebensgeschichte durch die Zeiten ein wenig. Also der Film springt immer so im 2-3-Jahres-Tonus. Und wir erkennen auch, wie sich Gesellschaft entwickelt in England oder beziehungsweise nicht entwickelt. Und er versuchen muss, seine Heimlichkrämerei mit seiner Homosexualität versucht er natürlich in diesem England sich noch als studierte Persönlichkeit, ich glaube, er ist sogar Börsenmakler, und auch sehr erfolgreich, also er hat auch einen Stand, und natürlich heißt es dann, okay, wen heiratet man und all diese Etikette. Und James Ivory, um jetzt von der Handlungsebene auf meine Interpretationsebene zu kommen, James Ivory schafft es, finde ich, zum einen die Zeit, in der das Ganze spielt, super darzustellen. Also ich habe wieder Sehen in Howards End und Was vom Tage übrig blieb gesehen, die Filme, die auch von James Ivory gefilmt wurden, die aber alle Romane von E.M. Forster adaptieren, abgesehen von Was vom Tage übrig blieb, das ist ein anderer. Schafft er es, diese Zeit, gerade viktorianisches England, dann die Jahrhundertwende mitzumachen bis hin in die 40er, also diese englischen Historienfilme, dafür ist James Ivory im Grunde auch berühmt geworden. Zimmer mit Aussicht, dadurch, dass er es geschafft hat, da wirklich detailverliebt diese Zeit wirklich zum Leben zu erwecken, mit wunderschönen Bildern, mit einer tollen Art er schafft es, diese Atmosphäre dieser Zeit einzufangen. Mhm. In der Kamera, aber auch in der Musik von Richard Robbins, der, finde ich, auch diesem Ganzen auch melodisch immer Akzente setzt, auch in diesem Film, aber auch in den anderen Filmen. Und leider kann man auch da so in gewisser Weise, muss ich sagen, auch den Schlussstrich ziehen. Es ist zwar eine unglaublich gute Gesellschaftsstudie dieser Zeit, die jedoch, und das kennt man so ein bisschen vom bürgerlichen Realismus in der Literatur, die dann aber nicht viel weiterkommt. Also es ändert sich nicht viel in dieser Welt. Die Welt bleibt so, wie sie ist. England bleibt erstmal ein anti-homosexuelles Land hier in diesem Film. Es ändert sich nichts. Das heißt ständig, ja, man kann auch nach Frankreich gehen, weil es dort alles liberaler ist. Aber England bleibt sozusagen in diesem Film und auch in dieser Zeit eher in seinen aristokratischen Schrank.
Ich muss zugeben, ich hatte von James Ivory noch keinen seiner bekanntesten Filme gesehen. Und ich habe dann eben bei der Recherche auch gesehen, dass sich dieser Film auch als quasi zweiter Teil einer Trilogie verstehen kann. Zwischenzimmer mit Aussicht und mit Wiedersehen in Howards End. Mhm. Und deshalb, bevor ich jetzt zu Maurice komme, würde mich tatsächlich einfach ganz persönlich interessieren, findest du die beiden Filme insgesamt besser als Maurice?
Ich habe Zimmer mit Aussicht leider noch nicht gesehen. Das ist mit in dieser Box drin.
Vielleicht können wir das dann auch noch machen, weil ich wäre schon neugierig.
Ja, mich interessiert der Film auch. Ich habe da auch nur Positives drüber gehört. Ich muss sagen, ich finde, was von diesen dreien, also Maurice, Wiedersehen in Howards End und Was vom Tage übrig blieb, finde ich tatsächlich Was vom Tage übrig blieb am besten. Weil da in gewisser Weise es ein Tempo gibt, zum einen, das etwas rascher ist, und das zum anderen versteht es der Ivory wirklich auch ein moralisches Problem, drastischer zu gestalten. Mhm. Also es wird dort mehr deutlich. Und ich habe hier das Gefühl bei Maurice, dass wirklich Ivory sich auf dieses Prinzip von bürgerlichem Realismus stützt und sagt, ich zeichne ein Gesellschaftsbild, ich verkläre es ein wenig, eben dadurch, dass die Gesellschaft zwar ziemlich eingerostet ist, aber trotzdem unglaublich schön aussieht. Und dass Maurice Tatsache ja auch weit kommt, also er schläft ja auch mit Männern und er kann seine Sexualität ausleben, aber alles natürlich unter dem Radar. Ja. Und das ist dann in gewisser Weise finde ich, für einen Film, der 1987 gedreht wurde, für das, was dann gerade dort auch mit ein wunderbarer Waschsalon, der glaube ich von 85
ja,
ist,
genau.
der früher ist, da war man eigentlich schon weiter. Und
ja, beziehungsweise da bin ich mir gar nicht mal so sicher. Ich glaube, es kommt so auf das Publikum an, wahrscheinlich. Also ich würde sogar tatsächlich dem Film zugutehalten, dass er für 1987 so im großen ganzen internationalen Vergleich eigentlich schon relativ viel macht und viel darstellt. Andererseits hilft es mir ja nicht weiter bei der Verarbeitung, wenn ich ihn jetzt zum ersten Mal sehe. Also da ist es natürlich dann auch ein ganz anderer Eindruck. Und ich muss auch sagen, ich habe mich eigentlich in dieser Welt von der Bildgestaltung her, von der Musik, von den Kostümen und auch mit dem bisschen überhöhten Glamour dieser Periode und der Gesellschaft schon relativ wohl gefühlt. Aber der Film ist fast 2,5 Stunden lang und er plätschert schon teilweise einfach nur so vor sich hin. Und die Art und Weise, wie diese Entdeckungsreise von Maurice, wenn man so nennen will, erzählt wird, hat mich letztendlich und das klingt eigentlich schlimmer, als es ist, hat mich nicht wirklich bereichert, muss ich ehrlich sagen. Ja. Also es ist so, er macht Dinge durch, die nicht besonders überraschend sind und die sich dann auch so im Laufe des Films halt sehr in Richtung so Problemfilmen neigen. Und mit Problemfilmen meine ich halt wirklich, klar, in dieser Gesellschaftsstruktur wird Homosexualität wahnsinnig aus dem Gesellschaftsbild, also ausgeschlossen. Das darf es nicht geben, das gibt's nicht. Und inmitten der AIDS-Krise in den 80er Jahren war das sicher nicht viel besser in Europa. Aber dennoch hat sich bei mir einfach so das Gefühl eingestellt, okay, jetzt kommt das wieder und dann geht er zum Hypnotiseur und will sich therapieren lassen und er möchte eigentlich gar nicht homosexuell sein, aber das geht dann eben doch schief und er ist eingeschüchtert, weil jemand anderer für seine Homosexualität verurteilt wird und ins Gefängnis muss, was dann Hugh Grants Figur auch quasi dazu bringt, tatsächlich von Männern abzuschwören, sich eine Frau zu suchen und sich für diese bürgerliche Existenz zu entscheiden, was einerseits interessant ist, weil diese Zwänge, die zu sowas führen, das existiert bis heute und ich finde diese Dynamiken wahnsinnig interessant und man kann dann auch nicht davon ausgehen, dass Hugh Grants Figur letztendlich damit glücklich wird, aber der Film blättert es auch nicht besonders interessant auf, also es passiert halt und dann bleibt Hugh Grants Figur in dieser Konstellation und ja, es passiert so nacheinander, passieren einfach sehr erwartbare Dinge, bis auf vielleicht das Ende, wo dann Maurice doch noch eine Art von Glück findet. Aber das war dann für mich auch, es war alles so mit, es war so nett. Also es war so, okay, nett, jetzt habe ich das gesehen.
Ja,
und das hat
ja
bei mir einfach nicht wirklich großartige emotionale Reaktionen ausgelöst, leider.
Ja, ich glaube, aber da will der Film auch gar nicht punkten. Ich meine tatsächlich, dass er durch eben diesen bürgerlichen Realismus weiß, dass er eben zeigen will, wie es ist. Und am Ende eine Form von Happy End kreiert, da hast du recht, aber eben ein dann doch eigentlich, also ein verklärtes, eins, was eigentlich im Grunde keins ist, weil's ja das wirkliche Problem überhaupt nicht behebt. Also das beste Beispiel, um vielleicht wirklich ein Beispiel für bürgerlichen Realismus zu finden, ist Fontane, Theodor Fontane. Alle, die im Deutschleistungskurs sind, verdrehen gerade die Augen. Weil nämlich tatsächlich wir hier etwas haben, was zum Beispiel bei Irrungen, Wirrungen einen von einer höheren Schicht, ein Mann einer höheren Schicht mit einer Frau aus einer niederen Schicht. Ich rede jetzt mal in solchen Schwarz-Weiß-Mustern.
Nein, ich finde, es ist in dem Fall tatsächlich angemessen und das passt auch zu einem anderen literarischen Vergleich, der sich mir aufgedrängt hat, zu dem ich gleich kommen werde.
Ah, super. Und eben dann dadurch die Gesellschaft natürlich sagt, nein, ihr dürft nicht miteinander heiraten. Beide zuerst eine Affäre haben und dann aber beide es akzeptieren. Jedoch sich immer lieben werden. Und das ist dann das vermeintlich Happy End, dass es heißt, okay, sie akzeptieren ihr Schicksal, aber sie werden sich immer lieben und sie werden immer, so habe ich es jetzt in Erinnerung von Effie Briest, von Irrungen und Wirrungen, sie werden immer sozusagen, diese Liebe wird nicht vergessen sein. Das, was sie hatten, ebenfalls auch, also Sex miteinander und also eine Romanze, diese Romanze wird höher halten und diesen und all das andere, was danach kommt, durchdringen, aber trotzdem ist ja dieser Deckel erstmal auf dem Topf drauf. Und das ist das Problem bei diesem bürgerlichen Realismus und das macht ja auch Maurice. Also wir haben zwar in gewisser Weise, kann Maurice seine Sexualität, seine Liebe einfach ausleben, aber immer unter dem Credo des Verfolgtseins, unter dem Credo des Allewissens, aber man spricht es nicht laut aus. Also wie wirklich bürgerliche Schicht, bürgerliche Konvention oder auch Konvention der Upper Class eigentlich funktioniert.
Ja, man kann das natürlich auch sehr leicht übertragen, auch auf Strukturen, die nicht in der Upper Class vorhanden sind. Also wenn ich an dörfliche Strukturen denke, aus Baden-Württemberg, wo ich persönlich herkomme, da schwingt auch sehr viel Unausgesprochenes mit. Und ich bin sicher, dass auch Männer in den 80er Jahren es dort sehr schwer hatten und wahrscheinlich auch lieber die Klappe gehalten haben, weil sie sich sonst allerlei Anfeindungen ausgesetzt hätten. Und dann ins Kino gehen zu können und zumindest diesen Film sehen zu können, der doch hochwertiger gemacht ist und eigentlich fast schon britisches Mainstream-Kino war damals. Das ist sicher ein wahnsinniger Fortschritt, wenn man bedenkt, dass also wie sehr an den Rand gedrängt Homosexualität als Thema war oder dass es halt oft als Comedy Relief benutzt wurde oder dass in Al Pacinos Thriller Cruising, wo es halt nur sexualisiert und in Verbindung mit Psychose und Serienkiller gezeigt wurde und so. Also ich glaube, es war wirklich immer noch sehr schwierig zur damaligen Zeit tatsächlich diese positiven filmischen oder auch im Fernsehen Vorbilder zu finden. Das war in der Literatur sicher viel einfacher. Ja, aber dennoch ist das nicht genug für mich, um die Betrachtung dieses Films letztendlich zu retten.
Na gut, aber du hast gerade einen guten Punkt angestellt, der mich jetzt überhaupt wieder daran erinnert hat. Was ich schon gut finde, ist, dass James Ivory durch seine positive Inszenierung dieses Ganzen, die ja also unglaublich schön ist ja alles in
das
dieser
stimmt.
Zeit.
Das stimmt.
Und dadurch, dass aber auch die Szenen von Homosexualität hier unglaublich ästhetisch dargestellt werden und diese Liebe von diesen beiden Männern, also von Maurice zuerst zu Clive und dann zu einem Stallburschen, sage ich jetzt mal, ja. Alex Scudder.
Genau.
Auch diese Szenen sind unglaublich schön gefilmt, unglaublich feinfühlig, unglaublich atmosphärisch und schaffen es dadurch dann auch dieses Glück, was da für eine kurze Zeit herrscht, ja doch einzufangen
das
und
stimmt.
dann dadurch
das stimmt.
das vielleicht Tatsache aufzuheben und ja, also es wird, also Sexualität oder Homosexualität wird ja in diesem Film zwar von den anderen immer mit bösen Zungen besprochen, aber nie von der Kamera und nie vom Regisseur. Also James Ivory zum Beispiel ist selber schwul. Mhm. Also er war lange Zeit mit dem Produzenten, auch von diesem Film Ismael Merchant, zusammen. Die hatten eine Lebenspartnerschaft und haben halt auch beruflich zusammengearbeitet. Und ich finde, man merkt da schon, dass es ihm von der Form der Inszenierung her ein Anliegen ist, diese Form von Glanz zwar über allem zu legen, weil das diese Form von realistischer Verklärung ist, die wir haben, aber auch, das aber positiv wirkt auf diese Szenen der homosexuellen Liebe innerhalb dieser Filme. Und das sieht, also das ist stimmig, das passt. Und da schafft vermutlich Ivory das so ein bisschen, dass man sagt, der Film macht ja nichts, der Film bereichert nichts, was du gesagt hast, was ja richtig ist. Also auf handlungstechnischer Ebene kommt ja nichts weiter. Also es bleibt ja so, wie es ist. Diese Welt verändert sich nicht. Aber gleichwohl ist trotzdem die Homosexualität genauso erhaben, was sie auch ist, wie das andere Leben.
Sozusagen. Das ist ein wirklich guter Punkt. Und Vielleicht ist dann auch tatsächlich dieses Label von Problemfilm nicht angemessen. Es geht eher so in die Richtung, und ich glaube, das größere Problem, was ich habe, ist eher so mit der Geschwindigkeit, mit der Erzählgeschwindigkeit.
Ja.
Und es sind so Ansätze von Problemfilm, aber es ist nicht so schlimm wie in, was weiß ich, Taxi zum Klo oder dem DDR-Film Coming Out, den ich sehr, der als Klassiker gilt, aber den ich sehr schmerzvoll zum Angucken finde, weil halt eine wahnsinnige, herzzerreißende Dramatisierung bis am Rande des Weltuntergangs stattfindet und so. Und das macht Maurice nicht. Und das ist wirklich sehr positiv. Und ich glaube tatsächlich, dass diese positive Ästhetik und Darstellung wahrscheinlich zum damaligen Zeitpunkt noch viel stärker reingehauen hat. Da bin ich schon ziemlich sicher. Aber eben gerade die Figur des Wildhüters Alec, mit dem Maurice dann letztendlich auf den er trifft und wo sich die Beziehung entwickelt, das hat mich wirklich sehr erinnert an Lady Chatterleys Liebhaber. Weil diesen Roman von D.H. Lawrence, den habe ich vor 2 Jahren gelesen, nachdem ich eine Art-Dokumentation drüber gesehen hatte, und war ziemlich begeistert davon. Also ich fand die Sprache und auch die Sinnlichkeit, mit der Verlangen und Liebe dargestellt werden in diesem Buch, so, so toll. Und da ist es auch ein Wildhüter, der Lady Chatterley dabei hilft, aus diesen Konventionen, aus diesen Normen, aus ihrem langweiligen Leben mehr oder weniger, aus dem unglücklichen Leben auszubrechen oder ihre eigene Sexualität überhaupt erst richtig erleben zu können und zu entdecken. Und ich frage mich natürlich, ob, und soweit ich weiß, eben Lady Chatterley kam Ende der 20er raus und ich glaube, Maurice als Roman kam in den 70ern raus. Deshalb frage ich mich natürlich auch, ob das auch eine gewollte Hommage des Autors vielleicht ist, weil Lady Chatterley lange halt auch so verpönt war und überhaupt nicht also indiziert war letztendlich und erst in den 50er Jahren, glaube ich, wieder rauskam und so. Und vielleicht und ich glaube auch in den 70er Jahren ist dieses Buch dann nochmal in Verruf gekommen, weil diese ganzen Billig-Erotik-Schinken gefilmt wurden, die sich auf Lady Chatterley bezogen, aber eben fast nichts mit dem Roman zu tun hatten, wo es eben nicht nur um Sexszenen geht, sondern tatsächlich um sehr tiefe Gefühle. Mhm. Deshalb finde ich das sehr interessant, dass da diese Parallele herrscht, und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das ein Zufall ist.
Nein, das denke ich auch nicht. Also klar, wir können ja gerne über diese Figur sprechen von dem Alex Garland. Der ist ja selber auch jung. Also dieser Wildhüter jetzt hier bei Maurice oder halt eher, oh, wie heißt es denn, Jagdknappe sozusagen.
Genau, so, der,
würde ich das jetzt mal beschreiben, das
richtige Wort.
Das gibt's bestimmt. Und auch er ist sehr jung. Auch er ist, aber er vertritt dieses, naja, er kann sich's erlauben, ich glaube. Er kann sich's erlauben, in dieser Welt schwul zu sein. Er kann sich's erlauben, aufgrund seines niederen Standes, weil der von der Oberschicht das eh als, sag ich jetzt mal, Schmutz abgetan wird. Ja. Und genauso schmutzig sind dann auch die Leute, die es betreiben. Und da er eh schon diesem Stand angehört, wird es bei ihm dann eher akzeptiert oder sein Charakter also akzeptiert ist ein schwieriges Wort, da zuckst du zurecht mit den Achseln.
Ja, nee, also es stimmt, es ist irgendwie schwierig, da das richtige Wort dafür zu finden, aber es wird hingenommen. Das ist für mich nochmal was anderes als akzeptiert, ne?
Also. Ja, weil ich glaube, dann eher in der Upper Class wird es dann eher akzeptiert. Also da wird es dann nicht hingenommen, sondern die sind dann eher, also Clive zum Beispiel, der ja um Maurice Homosexualität weiß, der ist dann aber akzeptiert und diesen und ihm ja auch in gewisser Weise hilft, weil er ihn verstehen kann.
Ja, da ist was dran.
Und ich glaube, dass es natürlich sehr, sehr viele gibt wie Clive und Maurice in dieser Upper Class, die einfach, ja, Männer lieben oder Frauen, die Frauen lieben. Ich meine,
ich muss sagen, was ich wirklich auch lustig fand, sind die ganzen Szenen, wo James Wilby, der Maurice spielt, und Hugh Grant, der Clive spielt, wo die quasi zusammen, ne, sie kommen vom College nach Hause und besuchen sich gegenseitig auf ihren Anwesen, und dann ist da diese ganze Dienerschaft, und die zucken nicht mal großartig zusammen, habe ich das Gefühl. Also die Diener kommen rein, stellen das Gepäck hin, machen das Fenster auf, wie auch immer, und denken sich, hu, was ist denn hier los? Aber die werden dann auch wirklich wie Einrichtungsgegenstände behandelt, und sie machen trotzdem weiter, was sie machen, mehr oder weniger. Und das fand ich auch sehr, sehr interessant. So würden sie sich vor der eigenen Familie natürlich nicht verhalten. Das, das hätte ich gerne vielleicht auch noch ein bisschen mehr ausgelotet gesehen.
Ach, warum ausgelotet? Ich meine, das ist ja vielleicht das, was du, also es ist das, was du beschreibst mit dadurch, dass sie eben vielleicht wie Gegenstände behandelt werden, was ja auch ein Zeugnis ist, dieser Upper Class zu sagen, das ist jetzt hier Butler James, der mich zwar aufgezogen hat, aber zum Teufel mit ihm. Und man sieht zwar die komischen Blicke der Belegschaft, aber trotzdem lehnt sie sich ja nicht dagegen auf. Und es ist ja auch interessant, dass halt man dahingehend ja auch gesellschaftskritisch sehen kann, selbst wenn diese, also jetzt mal wirklich, muss ich gucken, wie ich das formuliere, selbst wenn diese Belegschaft sie verraten wollen würde, weil sie selber natürlich sagt, in dieser Zeit, Homosexualität ist was Böses,
ja,
kann sie es nicht, weil die Etikette oder weil ihr Beruf, in dem sie sind und ihre und ihr Anstand es verbietet, schlecht über ihre Herrschaft zu, also über ihre Herrscher, sage ich jetzt mal, zu sprechen. Und da sieht man dann ja auch, was für ein Privileg diese Upper Class dann hat. Und jetzt erinnert mich das so an unser Salo-Ding, weil es da ja auch so ist.
Da ist
sie können machen, was sie wollen, weil sie einfach Upper Class sind. Ja. Und ich will jetzt aber nicht, jetzt um Gottes Willen, will ich jetzt nicht Maurice jetzt hier mit Salo vergleichen und meinen, dass, also das bitte nicht in einen Kontext jetzt bringen. Aber es ist interessant, dass die Belegschaft oder dass aber auch Maurice und Clive, der von Hugh Grant gespielt wird, innerhalb dieser Belegschaft, wenn sie hereinkommt, meinen, sich ausleben zu dürfen, weil die sind ja der Schweigepflicht, also die sind der Schweigens verpflichtet und sagen das niemandem, sondern sind wirklich rein dazu da, ihren Job zu machen, und deswegen können sie sich so ausleben. Und die Kritik der Angestellten ist denen bei weitem nicht so wichtig wie die Kritik des geldgebenden Vaters, des geldgebenden Onkels.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, ich fand, das sind die Schemen, in denen wir uns bewegen.
Absolut. Und so gesehen eben ist diese Welt halt auch tatsächlich interessant. Und wie du schon gesagt hast, sie ist einfach gediegen und schön. Und ich bereue es auch nicht, diesen Film gesehen zu haben. Auf keinen Fall. Ich hätte mir nur halt vielleicht noch ein bisschen mehr einen Punch, auch mehr emotionale Verbindungen gewünscht zu den Figuren. Mhm. Und eben ein bisschen naja, es ist immer schwierig zu fordern, Sachen aus Filmen rauszuschneiden, aber tatsächlich ein bisschen gestrafftes Storytelling, dann wär's für mich noch irgendwie lohnenswerter gewesen. Nichtsdestotrotz könnt ihr Maurice, wenn ihr möchtet, gerne eine Chance geben. Er ist im Moment bei Prime Video mit drin, auf Deutsch. Falls ihr ihn auch gerne im englischen Original sehen wollt, könnt ihr ihn bei Amazon auch ausleihen, bei iTunes, bei Google Play, bei Maxdome, da ist es, ist er auch eben auch wahlweise im englischen Original mit drin, und natürlich auf DVD und Blu-ray ist er sowieso erschienen.
Und ich muss noch mal sagen, es ist halt, wie gesagt, ein gutes Beispiel dafür, also diesen Film verstanden innerhalb dieses bürgerlichen Realismus, dann ist der, wie der ist, und dann ist der, wie der ist, auch schlüssig. Also da hast du aber vollkommen recht, kürzer könnte er sein, aber das hat man auch von Effie Briest behauptet. wo ich auch gedacht habe, eieiei. Und diese Fassbinder-Verfilmung grauenvoll.
Oh. Ja, okay, also bis zu Eieiei kommen wir bei Maurice tatsächlich nicht. Das ist schon mal ein Qualitätsmerkmal.
Genau, bis zu Eieiei kommen wir da nicht. Der Film hat tatsächlich Formen, die Spaß machen, und wirklich einfach schöne Bilder. Also wenn man auch einfach mal nur schwelgen will. Und ich kenne viele, die auch einfach Fans von diesem britischen Kino sind, von diesen Kostümdramen. Dann guckt es. Es macht einfach auch Spaß, sich mal so ein bisschen in eine andere Zeit beamen zu lassen und sich und darin zu schwelgen. Aber
ja, absolut.
Nun fällt das Fallbeil und wir gehen hinüber zu einem tatsächlich älteren Film als Maurice.
Ja, zwei Jahre älter.
Es sind nur zwei Jahre, aber dennoch auch von einem britischen Regisseur und von niemand Geringerem als von Stephen Frears.
Mein wunderbarer Waschsalon aus dem Jahr 1985, My Beautiful Laundrette im Original. Und ich bin sehr, sehr froh, dass du mir den so sehr ans Herz gelegt hast, weil was ich schon mal vorab spoilern kann, ist, dass ich jede Menge Spaß damit hatte. Und in gewisser Weise ist es ja auch wieder, sich in eine andere Zeit zu begeben, obwohl, als der Film rauskam, spielte er natürlich in der Gegenwart. Und es ist aber natürlich auch ein 80er-Jahre-Inferno der britischen Sorte, wo immer auch ein bisschen Düsternis mitschwingt, im Gegensatz zu anderen, vielleicht etwas glamouröseren Filmen aus dieser Zeit. Und ich persönlich mag das sehr, weil das eben auch nochmal so eine andere Seite der 80er zeigt, die halt oft immer nur mit Pomp und mit Glamour und mit Glitzer in Verbindung steht. Und hier haben wir halt wieder eher so einen Fall, wo man sehr viel Grauheit und Beton auch hat, aber mit Neon-Glitzer obendrauf. Als Veredelung. Und das hat mir schon mal sehr gut gefallen. Damit sind wir auch schon mal dem visuellen Stil näher gekommen. Etwas. Und war ja noch ein relativ früher Film von Stephen Frears, ne? Und auch ein relativ günstig gedrehter.
Tatsächlich, ich glaube, es ist sogar eigentlich als Fernsehfilm bestimmt, also Channel 4 hat da bestimmt seine Finger drin. Und ja, es war mit einer der frühen Stephen Frears Filme, der aber hier, finde ich, ein unglaublich geniales Milieu, ein unglaublich geniale Milieu, eine unglaublich geniale Milieustudie macht. So.
Ja, finde ich absolut auch. Mit und ohne Versprecher ist es komplett korrekt, was du sagst.
Ja, genau. Und mich hat mein wunderbarer Waschsalon begeistert, weil es ja hier Tatsache nicht einfach nur um Homosexualität geht, auch, ist ein sehr wichtiges Thema, aber vor allem auch um das Thema eines nicht American Dream, sondern British Dream, sage ich jetzt mal.
Ja, und das Bemerkenswerte ist, dass dieser Dream in diesem Fall quasi von Einwanderern stärker verkörpert wird als von den Briten selbst. Und zwar allen voran von Omar Ali, gespielt von Gordon Warnecke. Ich weiß nicht, wie man das in
Warnecke,
Britisch...
Warnecke, würde ich jetzt sagen.
Warnecke. Warnecke, ja. Genau. Und der lebt eigentlich relativ verwahrlost in der Wohnung seines Vaters und passt auf den auf, nachdem seine Mutter vor einem Jahr Selbstmord begangen hatte. Trotzdem, der Vater war früher Journalist und der ist davon überzeugt, okay, Omar soll sich nicht rumtreiben, der muss wieder aufs College und soll was studieren und soll zu was Höherem kommen. Und Omar ist davon nicht so wirklich überzeugt, auch nach dem er quasi nochmal mit seinem Onkel zu tun bekommt, mit Onkel Nasser. Der hat ordentlich Kohle gemacht und bewegt sich in besseren Kreisen und genießt das Leben, hat Erfolg, er hat eine Frau, hat aber auch eine Affäre mit einer Frau, die ihn wahnsinnig bezaubert, von der er sehr begeistert ist. Und Omar bewegt sich auch so ein bisschen so in wie soll man sagen, so halbkriminellen Kreisen. Und das ist also Teil seines Geschäftsgebarens und er sagt, glaube ich, den schönen Satz, so wenn man das auf Deutsch übersetzen kann, so das Geld findet man im Dreck. Also man kann auch aus Dreck wirklich was machen, wenn man sich einfach Mühe gibt. Aus Scheiße Gold machen, was mich irgendwie beeindruckt hat, weil es gibt ja auch so den alten Satz von träum nicht irgend sowas, also du kannst schon einen Traum haben, der in der Ferne liegt, aber fang immer dort an, wo du bist und mach dann einen Schritt nach dem anderen und das macht Omar auch, indem er das Angebot von seinem Onkel annimmt, einen heruntergekommenen, sehr versifften Waschsalon zu übernehmen. Und aus dem was zu machen. Und das möchte er aber nicht alleine, sondern er möchte das zusammen mit Johnny, einem alten Schulfreund von ihm, der so in Gangkreisen inzwischen unterwegs ist. Und den er für dieses...
Auch in, Entschuldigung bitte, aber auch in was für Gang? Also der ist eigentlich ein Neonazi.
Eigentlich ist er tatsächlich ein Neonazi, genau. Gang ist eigentlich fast schon zu harmlos. Und trotzdem mag er Omar sehr, sogar sehr, sehr, wie sich dann schon sehr bald rausstellt. Und die beiden werden ein Paar und möbeln tatsächlich diesen Waschsalon auf, der wortwörtlich dafür steht, wie du schon sagst, dass man aus Scheiße Gold machen kann und seinem Leben unerwartete Wendungen geben kann. Genauso unerwartet, wie wenn man, glaube ich, als Fußgänger in diesem grauen Teil im Süden Londons unterwegs wäre und auf einmal diesen glitzernden Neon-Waschsalon sieht, wo die selbst die Eröffnung zu einer Art Gala-Veranstaltung wird.
Ja. Und es ist irre, wie Stephen Frears all diese Charaktere zusammenführt. Also wie er es schafft, Omar als unglaublich sympathischen Charakter zu etablieren.
Ja,
der, wie ich finde, mit seinem Onkel Nasser und seinem Vater Hussein Ali auch Charaktere um sich rum hat, die unglaublich viel Spaß machen, denen man einfach an den Lippen hängt, die eine Vitalität ausstrahlen, eine Energie. Und da im Gegenzug dann diese Seite von Johnny, der zwar diese Vitalität natürlich auch versprüht, aber seine ganzen Gang-Leute, seine ganzen Neonazi-Spacken, wenn ich das mal so sagen darf, die natürlich alles zerstören wollen, was irgendwie von in dem Fall Ausländern aufgebaut wird. Und das ist ein sehr interessantes auch Gesellschaftsbild an dieser Stelle. Also wir haben hier wirklich England im Thatcherismus, was für ein grauenvolles Wort.
Thatcherismus und also mich hat es auch an The Firm zum Beispiel erinnert. Ne? Also ja. diese Gewaltbereitschaft von diesen ganzen jungen Männern, die eben gar nicht imstande sind, sich anscheinend irgendwas aufzubauen, sondern alles nur mit dem Arsch und mit Kurzsichtigkeit einzureißen, während keine Ahnung, also bei Omar ist ja dann das Interessante, so einerseits ergreift er die Sachen, die vor ihm liegen, andererseits verschafft ihm das ja dann auch eine längerfristige Perspektive wieder.
Und natürlich.
Während die anderen überhaupt keine Perspektive haben, außer wen verkloppen wir jetzt. Also.
Richtig, richtig. Und das ist dieses, und das ist das interessante Bild von auch von diesem Nazi- und Anti-Ausländertum. Also dieses selbst, also immer auf die anderen schauen und sagen, dem geht's anscheinend besser, obwohl man selber der Glück seines eigenen, der Schmied seines eigenen Glücks ist.
Ja.
Der Glück seines eigenen Schmieds ist.
Nee, aber du hast vollkommen recht, darauf läuft's ja hinaus, ne? Also den eigenen Arsch nicht hochkriegen und einfach nur über andere lästern oder sie wortwörtlich kaputt machen wollen.
Ja, und hier finde ich das so genial, dass wir halt mit gerade diesem Onkel, gespielt von Syed Jafrey, und immer, wenn ich den sehe, ich finde den genial. Der macht richtig Spaß.
Ja, er hat einfach ein wunderbares Gesicht. Man kann es nicht anders sagen. Also man hängt ihm irgendwie an den Augen und an den Lippen und er verbreitet da eine selbstverständliche, gute Laune, selbst in kritischen Situationen, die irgendwie ansteckend ist. Und wenn er dann, wenn ihm dann das Herz gebrochen wird, dann ist man umso betrübter.
Ja, also er ist gewissermaßen, als ich diesen Film gesehen habe, war er auch so die Energie, an die man sich so klammern konnte. Ja. Und ich glaube, er ist, glaube ich, so für die, wenn man jetzt in diesen Schwarz-Weiß-Bildern sagen kann, also er war so ein bisschen dann die Identifikationsfigur, an die ich mich so gehalten habe. Mhm. Und habe das so ein bisschen aus seiner Perspektive auch gesehen, weil er Tatsache diese Beziehung zwischen Omar und Johnny ja auch akzeptiert und auch wirklich
tatsächlich
und auch sagt, okay, der Laden läuft, alles andere ist mir doch scheißegal.
Genau.
Und diese Form von Liberalität, sich dessen, also im Grunde sich nicht scheren, was der andere für ein Leben führt. Hauptsache, man lässt ihn sein, man lässt ihn leben. Und das hat, glaube ich, auch dieser Onkel, der Nasser Ali, auch wirklich mitbekommen, vielleicht auch in dieser Gesellschaft, weil er hat ja eine bezaubernde Affäre, sage ich jetzt mal, die ihn aber wirklich so nimmt, wie er ist, die ihn ja richtig begehrt, die ihn liebt, so wie er ist, und er ist auch vollkommen verliebt in sie. Aber sie ist natürlich eine aus also Native English, würde ich jetzt schon fast sagen.
Ja, und bringt.
Und da geht's, aber es geht gar nicht darum, wo kommt man her, sondern es geht um einfach, derjenige hat es geschafft, sich ein eigenes Leben aufzubauen. Ob er nun Engländer ist, ob er nun somalischer Herkunft ist, deutscher Herkunft ist, indischer Herkunft, was auch immer. Das ist ja eigentlich egal. Sondern wichtig ist, denjenigen dahingehend zu akzeptieren. Und dasselbe macht Nasser halt auch mit Omar und Johnny, als er merkt, diese beiden, zum einen freut er sich, dass halt sein Laden eine super Investition war, weil beide den so auf Vordermann gebracht haben. Aber er weiß auch, was es bedeutet, zuerst gesellschaftlich geächtet zu sein. Also er hat ja wirklich self-made-mäßig erstmal alles aufgebaut. Und dann Omar und Johnny zu sehen und zu sehen, dass die beiden sich auch lieben, dass die beiden einander gern haben, dass die beiden miteinander funktionieren, das weiß er sofort zu akzeptieren. Oder auch der Vater von Omar weiß das auch zu akzeptieren und weiß damit auch, und weiß auch seinem Sohn Glück zu wünschen. Klar, der Vater ist auch, der ist ja auch krank und also hat auch eine schwere Krankheit, ich glaube eine Lungenkrankheit. Und wünscht natürlich seinem Sohn alles Gute. Und diese Form von Liberalität, von Akzeptanz innerhalb dieses Kosmos, innerhalb des Thatcherismus, das müssen wir uns mal vor Augen führen.
Unbedingt, ja.
Ist wirklich ein Zeichen dieser Zeit, wo es ja Tatsache darum ging, auch abzuschieben und all das. Und eine Margaret Thatcher, die die alles auf reines Konsumdenken und halt dieses Ronald Reagan-Ding geführt hat. Grauenvoll.
Naja, es ist ja auch erschreckend aktuell, wenn man bedenkt, was jetzt gerade im Vereinigten Königreich los ist als Folge des Brexit. Ja. Und wie man dann plötzlich jetzt händeringend merkt, so huch, vielleicht sind die zugewanderten Arbeiter doch nicht so scheiße und huch, vielleicht brauchen wir die ja für Sachen, die uns das Leben erleichtern. Überraschung, Überraschung. Aber ich will jetzt gar nicht zu sehr in Tagespolitik abdriften.
Ja, aber es ist Tatsache, ist mein wunderbarer Waschsalon ein wirklich auch politischer Film, der eben nicht nur ein Film über Homosexualität ist, sondern Tatsache auch ein Film über in dem Sinne auch Einwanderung, über in dem Sinne auch Selbstverwirklichung und Chancen.
Aber
und
das Chancen ist ja Gleichheit. Das ist ja das Tolle, dass es eben, man bekommt dieses Päckchen geschnürt mit Thematiken. Ja. Und das ist eben bei Maurice nicht so. Da hat man ein Thema. Und letztendlich, mehr oder weniger. Und anderthalb. Und aber hier ist es definitiv viel reichhaltiger und viel facettenreicher. Und was eben so toll ist auch an dieser Akzeptanz und an dieser Vielfalt, ist tatsächlich, dass eben die Beziehung zwischen Oma und Johnny auch gerne mal während dem Verlauf des Films in den Hintergrund treten darf. Dass es nicht immer nur darum geht und dass diese Beziehung eigentlich das Leben der beiden sehr direkt beeinflusst und verbessert. Aber dass es eben nicht der gesamte Aufhänger ist, an dem der Film notwendigerweise hängt. Oder auch die Homosexualität der beiden. Es gibt ja auch diese grandiose Szene, wo die beiden gerade liebend übereinander herfallen, während der Onkel und seine Affäre im Waschsalon Walzer tanzen, vor der Eröffnung.
Herrlich, wundervoll.
Und wo sie dann mehr oder weniger fast von dem Onkel erwischt werden. Und das ist irgendwie fast schon sinnbildlich. Also sie lieben sich und es ist irgendwie der Rückgrat, aber es tritt auch irgendwie in den Hintergrund für alles, was um sie herum noch passiert, weil es eben auch ein Leben um sie herum gibt und weil sie nur eine Facette sind des Ganzen, was da gezeigt wird. Ja. Und das finde ich wahnsinnig fortschrittliches Storytelling. Das bekommen sie teilweise heute nicht mal hin.
Mhm. Na, also damit hat Hanif Qureshi, der Drehbuchautor, auch wirklich ein wundervolles Werk gezeichnet, was Charakter angeht. Also wie hier die Charakter eingeführt werden, ist super. Stephen Frears macht einen tollen Job, indem er dieses 80er Jahre London, dieses auch etwas heruntergekommene, wie du schon richtig sagst, mit diesem Neonartigen einem Glanz verleiht. Aber ich möchte dich gerne fragen, denn der Film hat ja wirklich eine Besonderheit. Hans Zimmer, bevor er den Sprung über den Teich gemacht hat, hat tatsächlich in England gelebt und hat auch in England Musik gemacht. Und
unter einem sehr putzigen Pseudonym.
Ludus Tonalis, so hieß der werte Herr, aber hat hier für Mein wunderbarer Waschsalon mitunter einen seiner ersten Soundtracks, wenn nicht sogar seinen ersten Film-Soundtrack gemacht. Und das fand ich irre, als ich das gehört habe. Ich habe das Tatsache erst nachdem ich diesen Film gesehen habe, mitbekommen.
Ich finde, er macht hier einen wahnsinnigen Job. Ich finde, die Musik ist so stimmungsvoll und sie unterstreicht so toll, was man sieht. Und ich musste teilweise auch schmunzeln, weil es ist teilweise auch wirklich genau das, worum sich Filmemacher und Komponisten heute wieder bemühen, um diesen 80er-Jahre-Sound wiederherzustellen. Also selbst in Mainstream-Superheldenfilmen wie dem dritten Thor-Film versuchen sie, diesen Synthi-Sound wiederherzustellen. Und hier ist er einfach so ehrlich und authentisch und so warm. Diese Musik strahlt so eine Wärme aus und es hat definitiv zum Wohlfühlfaktor dieses Films für mich sehr stark beigetragen. Und es ist halt schön zu sehen, dass es damals auf eine Art und Weise existierte, an die man heute natürlich rankommen kann, aber manchmal auch nicht so ganz. Und ja, das fand ich wirklich beeindruckend.
Du hast recht mit diesem, dass sie heutzutage diesen Sound wieder kopieren wollen und daran aber auch kläglich scheitern.
Also nicht immer, manches ist besser, manches ist schlechter. Ich habe schon die Erfahrung gemacht, weil ich ja 80er-Jahre-Musik sehr gerne höre, dass es so Synthie-Pop-Gruppen gibt, die keine Filmmusik machen, die das sehr viel besser hinbekommen. so Time Cop 1983 oder so als Beispiel, Anspieltipp auf Spotify. Aber genau, ich fand es schon auch ein bisschen merkwürdig, dass es dann plötzlich auch wieder Einzug hält in Filme, die überhaupt nichts mit dieser Ära zu tun haben. Oder so sowas wie den dritten Thor-Film, wo es mich nicht gestört hat, aber wo ich es schon irgendwie ein bisschen kurios fand, gelinde gesagt. Und natürlich auch ausgelöst durch die Retrowelle mit Stranger Things und allem und so. Aber wenn ich so sehr dieser Stranger Things-Soundtrack auch gehypt wurde, wenn ich jetzt die Wahl hätte, ich würde tausendmal lieber den Soundtrack von Beautiful Laundrette anmachen, weil er einfach wärmer ist und mehr
Ehrlicher.
Authentizität, ehrlicher, der strahlt viel mehr Authentizität aus. Und das ist wirklich bemerkenswert. Und ich habe das ehrlich gesagt gar nicht gewusst mit Hans Zimmer. Ich habe dann das erst festgestellt, als ich den Wikipedia-Eintrag zu dem Film gelesen habe hinterher.
Ja, es ist irre. Also, und er hat, wie gesagt, danach ist er dann irgendwann, ich glaube, in den Ende der 80er hat er dann ja mit Rain Man seinen Durchbruch in den USA gehabt. Und dann ist er dann ja auch dort geblieben. Aber das ist so ein schöner Fun Fact, dass Tatsache Hans Zimmer hier für die Musik gemacht hat und wirklich super und auch wirklich abgefahren noch. Also er hatte diesen Sound von Blubblubberblasen zum
Das
Beispiel
ist richtig abgefahren, ja. Das
eingeführt.
ist.
Und das macht aber diesen Film noch, also dieses Bunte, was der Film schon ist, den macht es nochmal viel, viel bunter, viel, viel
Absolut,
atmosphärischer.
ja.
Und ich finde, mein wunderbarer Waschsalon ist ein unglaublich reichhaltiger Film dieser Zeit, der gemeinsam mit anderen Filmen der 80er dieser Zeit, sei es die Filme eines Peter Greenaway, den ich hier wieder ins Feld führen darf, aber auch eines Mike Leigh oder eines Ken Loach, der hier wirklich, naja, gehaltvoll ist und die Spaß machen, die sich mit diesem Thatcherismus vor allem auch auf unterschiedlichen Wegen auseinandersetzen. Das macht Spaß.
Das macht wirklich Spaß. Und wie schon gesagt, ich finde, manchmal sind die 80er ein bisschen falsch repräsentiert oder halt man sieht nur die amerikanische Seite davon, so diese deutsche beige Seite, in der ich aufgewachsen bin. Das kommt oft sehr nur wenig zur Geltung, finde ich. Oder es wird irgendwie falsch dargestellt, ganz oft, finde ich, auch in deutschen Fernsehproduktionen. Ich finde, da treffen sie irgendwie die Mischung nicht so ganz. Und ich finde, My Beautiful Laundrette ist irgendwie könnte man fast schon als Lehrstück dann zeigen, so, okay, hier hat man alles halbwegs bunte, glamouröse, Synthie-Wave-Poppige der 80er, auch das Konservative, das Streben nach Reichtum, was eben sich auch die Bahn gebrochen hat in anderen kulturell wichtigen Sachen in der damaligen Zeit. Ich finde, das ist so wunderschön, so eine wunderschöne kleine Zeitkapsel irgendwie. Und es ist natürlich, also es fühlt sich, es ist immer so eine Sache mit Beurteilung von Realismus und so, ne? Wenn man es nicht selber erlebt hat, genau in dieser Art und Weise ist es immer vielleicht ein bisschen anmaßend, aber es fühlt sich authentisch an. Es fühlt sich wahnsinnig authentisch an. Und es hat riesigen Spaß gemacht. Sollen wir noch über Daniel Day-Lewis sprechen? Ich meine, der hat ja also neben Hans Zimmer wahrscheinlich derjenige oder neben Stephen Frears und Hans Zimmer derjenige, der die größte Karriere hingelegt hat, später im Laufe seines Schauspielerlebens noch.
Was ja interessant ist, ich glaube, der Film Zimmer mit Aussicht ist ja tatsächlich, also von James Ivory, der ist auch von 1905, der ist auch 85 rausgekommen. Und darin spielt er einen, glaube ich, eher versnobten, also dann ist er, also er ist dann eben ein Charakter dieser Zeit, also ebenfalls einer Zeit des viktorianischen Englands und spielt was ganz anderes. Und ich glaube, es war ta tatsächlich auch für ihn der Karrierekick, als man damals in England Daniel Day-Lewis in Mein wunderbarer Waschsalon hatte. Zum einen diesen sehr energiegeladenen, jungen, vitalen Schauspieler und dann eben in Zimmer mit Aussicht schon diese Form von Aristokratie und Ruhe ich habe den Film leider nicht gesehen, deswegen kann ich jetzt nur das wiedergeben, was mir so herangetragen wird über diesen Film. Und das guckt man dann im Kino und sieht, dass da der neue Stern am Himmel steht, weil das war ja für die Leute, die kamen aus dem einen Film raus, gingen in den anderen rein und haben dann gemerkt, oh Gott, das ist ja der gleiche Schauspieler, derselbe Schauspieler und der schafft es, die unterschiedlichsten Typen zu repräsentieren und denen Leben einzuhauchen. Und Daniel Day-Lewis sehe ich immer gerne. Ich finde ihn in Gangs of New York klasse, aber das Ich habe leider Lincoln noch nicht gesehen, aber das wirklich Genialste ist ja seine Rolle in There Will Be Blood
Ja,
von Paul Thomas Anderson, wie er
absolut.
diesen Ölmagnaten da spielt, der am Ende voll aus mit dem Rad dreht. Aber diese Form von, aber auch von Brutalität. Also ich finde, Daniel Day-Lewis ist auch ein sehr, oder gerade in There Will Be Blood, ein sehr brutaler Charakter, der sehr ruppig ist, der wie so ein Geröll quasi
Ja.
schon ankommt. Auch allein schon seine Stimme und all das.
Eigentlich wie
Also,
eine kleine Naturgewalt oder gar nicht so eine kleine Naturgewalt.
ja, und auch das ist er, und das ist er tatsächlich auch in seinen anderen Filmen. Also auch bei Mein wunderbarer Waschsalon ist es immer, dieser Typ hat einfach eine Aura. Und irre, dass der auch wirklich jetzt gesagt hat, er geht mit klirrenden Gläsern und singenden Trompeten. Der setzt seine, naja, hat seine Karriere jetzt beendet nach der Seidene Faden, dem Film, wofür er, glaube ich, seine 8. Oscar-Nominierung als bester
Ah,
Hauptdarsteller
krass.
bekommen hat.
Ja.
Und der ist ja der Einzige, der dreimal mit dem Oscar für beste Hauptrolle geehrt wurde. Also das muss man erst mal schaffen.
Das ist sicher so. Und wenn ihr gerne zu seinen Anfängen zurückkehren wollt mit Mein wunderbarer Maschsalon, bitte macht es unbedingt. Das ist eine hochgradige Empfehlung. Ich denke von dir auch.
Ja, und wie?
Und da sieht es glücklicherweise recht ähnlich aus wie bei Maurice. Also die deutsche Fassung ist bei Amazon Prime mit inbegriffen. Könnt ihr einfach angucken. Zum Ausleihen gibt es ihn leider auch nur auf Deutsch bei iTunes und bei Maxdome. Es gibt eine sehr günstige DVD-Blu-ray-Combo vom britischen Filminstitut als Import von BFI. Ich glaube, die kann man wirklich empfehlen, weil die sind auch immer sehr hochwertig gemacht. Hat auch ein wirklich wunderschönes Neon-Cover. Sieht einfach nur schön aus im Regal schon. Und da ist eben DVD und Blu-ray zusammen drin. Und BFI gibt sich auch immer wahnsinnige Mühe mit dem Remastering. Deshalb, und es ist wirklich sehr günstig, auch als Import. Ich glaube, unter 15 € kann man das schon bekommen. Und ich
Boah,
glaube,
klasse,
in
ja.
dem Fall kann man das echt machen.
Ja, also würde ich auch wirklich empfehlen. Ich habe mir diesen Film auch gekauft und ich finde, der hat. Das ist wirklich, gerade wenn man in dieser Zeit auch groß geworden ist in den 80ern, also das bin ich ja nicht, aber meine Eltern, also auch gerade für diese Generation einfach nochmal einen Schritt in diese Zeit, sich nochmal austoben können, visuell in dieser Zeit. Und da macht der Film unglaublich viel Spaß. Guck den. Das ist ein ganz, 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 ganz herzliche Einladung, sich diesen Film anzuschauen.
Unbedingt guckt den, egal ob ihr noch im Kleiderschrank seid oder auch schon draußen. Und ich meine, das klingt jetzt lustig, aber ich will jetzt zum Abschluss dieses Doppels mal kurz ernst werden. Natürlich ist es wahnsinnig befreiend, wenn man endlich den Schritt wagt, sich zu outen bei seiner Familie und seinen Freunden. Aber ich persönlich bin dann auch kein Fan davon, dass man dann denkt, man muss die große Rainbow-Tour machen und es dann sich, also wie so bei allen vorsprechen, weil das müssen ja Heteros auch nicht tun. Und tatsächlich finde ich es immer anmaßend, wenn von außen gesagt wird, ihr müsst das machen und ihr müsst out sein und ihr müsst uns repräsentieren oder wie auch immer, weil die persönliche Situation von jedem Einzelnen ist komplett anders und unterschiedlich. Und das ist eine sehr persönliche Entscheidung, die man nur selbst treffen sollte, im richtigen Moment für sich selbst, unter den richtigen Bedingungen. Ich habe das auch so gemacht und das war auch zu einer Zeit, finde ich, wo von manchen auch schwulen Aktivisten halt verstärkt gefordert wurde, ne? Ihr müsst alle rauskommen. Und dann war auf dem Cover von The Advocate, einer schwulen Zeitschrift in den USA, war dann ein Cover mit Anderson Cooper und mit Jodie Foster zu einem Zeitpunkt, wo sie sich noch nicht geoutet hatten, aber wo quasi sie gegeißelt wurden dafür, dass sie das nicht tun. Und das finde ich ätzend. Und ich finde, es ist befreiend, man sollte es tun. Das Leben ist danach so viel einfacher und besser, aber man sollte es unter seinen eigenen Bedingungen tun. Und wenn man tatsächlich in so einer Zwangslage ist und sich entscheidet, man tut es nicht, hat das die ach so verständnisvolle Community auch zu respektieren. Das ist meine persönliche Meinung.
Das war mal gucken, das Filmdoppel mit mir, Fabian Kurz und mit Ralf Döbele. Es hat
Juhu!
mich sehr gefreut, dass ihr uns hier zugehört habt. Ich möchte zu diesen Worten, die gerade eben Ralf gesagt hat, nur eins sagen, das, was ich bisher immer gesagt habe. Bleibt bunt.
Guck dir den Haufen in der Schule an, all die Pärchen. Die Hälfte von denen hat's noch nie gemacht, haben sie nicht. Die sind nur Kinder, die reden nur. Ich mach's aber. Ich mach's wirklich.